Ich starte die Predigt mit einer ganz ungewöhnlichen Frage. Gibt es hier jemand, der Jesus noch nicht so kennt? Weil, dann bitte ich dich durchzuhalten, weil die Predigt hat zwei Teile und der zweite Teil ist für Leute, die Jesus noch nicht kennen und beide Teile sind für Leute, die Jesus schon kennen und besser kennenlernen wollen. Also falls du Jesus noch nicht so kennst, ist keine böse Absicht, aber so die zweite Hälfte ist für dich. Ja? Und für uns, die wir ja vielleicht schon etwas länger mit Jesus unterwegs sind, für uns sind beide Teile. Und das Erste ist, ich habe eine Ermutigung für uns. Und zweitens, schau mal auf deine Füße. Ja, sehr demütig. Und sag mal zu deinen Füßen, ihr seid lieblich. Ja? Hast du das schon mal zu deinen Füßen gesagt? Nicht? Okay, das müssen wir gleich nochmal üben. Sag mal zu deinem Nebenmann, du hast liebliche Füße. Ja? Je größer, umso lieblicher natürlich. Ja? Spaß. Warum? Hier steht, wie lieblich sind die Füße dessen, der eine frohe Botschaft verkündigt, der Frieden bringt, der Heil verkündigt und der spricht, dein Gott herrscht als König. Also hast du liebliche Füße, weil genau das haben wir im Lobpreis gemacht. Wow! Also falls du jemals ein Problem mit deinen Füßen gehabt hast, jetzt ist es erlöst. Deine Füße sind liebliche Füße, weil du hast eine frohe Botschaft zu bringen. Wow! Schon gedacht? Und wenn man so seine Füße anschaut, was ist der Unterschied zwischen Füßen und Füßen mit Fußpilz? Haben wir einen Podologen unter uns? Was ist ein Podologe? Ja. Ich weiß, es ist jetzt nicht die optimale Predigteröffnung, aber ich hatte schon mal Fußpilz. Ja, wir sind hier in der Familie und die Familie kriegt es mit. Warum? Die Füße sehen aus wie immer, aber es stinkt. Aber ich sehe doch gar nichts. Die Füße sehen aus wie immer und da wachsen noch keine Champignons. Ja, so ein Champignon, den würde ich ja sehen. Stimmt's? Aber man riecht es. Und in dem Moment, wo der Freudenbote mit den lieblichen Füßen keine ganz so frohe Botschaft mehr bringt, da haben die lieblichen Füße ein bisschen Fußpilz. Und man sieht es den Füßen manchmal gar nicht an. Aber wahrlich, das, was von den Füßen ausgeht, ist nicht mehr der Wohlgeruch Christi, sondern das ist Käse. Versteht ihr das? Käse. Ja? Und jetzt fragst du, wovon redet er? Fußpilz, liebliche Füße, Botschaft auf den Bergen. Wenn wir ein bisschen weiter hinten, also die Experten unter uns haben bestimmt schon rausgekriegt, das steht in Jesaja 52. Da geht es darum, dass dem Volk eine frohe Botschaft verkündigt wird, eine gute Nachricht. Und das Spannende ist, wenn man ins Neue Testament schaut, gibt es auch eine gute Botschaft. Ja, ein Euangelion. Eu, gut, Angelion ist der Botschafter. Ja, oder da kommt das Wort Engel her. Das ist der Botschafter von Gott, der uns eine gute Nachricht bringt. Oder diejenigen Menschen im fünffältigen Dienst, die vor allem eine Gabe haben, Menschen von der guten Botschaft zu begleiten, die werden Evangelisten genannt oder im griechischen Original sind es die Euangelisten. Ja, die bringen die gute Botschafter. Das sind die Gutbotschafter. Ja. Und auch ihre Füße sind lieblich, wenn sich in ihren Füßen kein Fußpilz eingeschlichen hat. Weil sonst ist die Botschaft, sieht im ersten Moment eigentlich lieblich aus, ja? Aber es gibt die Dinge der Botschaft, da ist dann nicht der Wohlgeruch Christi drin. Und deswegen will ich heute zu uns reden über das Evangelium mit Fußpilz und das Evangelium ohne Fußpilz. Ja? Das Evangelium mit Schlagseite und das Evangelium mit Schlagsahne. Ja? Ja? Warum? Weil es gibt, wenn man ein bisschen in die Bibel schaut, da gibt es diesen Begriff des Sauerteigs. Ja, gibt es erfahrene Bäcker unter uns? Andrea, ja, Iris, Sascha, so das ist, da kommt ihr her. Und Jesus sagt, ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein bisschen Fußpilz, also ich weiß nicht, wie groß ein so Standard, das ist ja irgend so ein Fungus-Dings da, das ist ein Hundertstel Millimeter groß, der schafft es, den kompletten Fuß zu infizieren und alles, was drumherum ist, in den Gestank von Fußpilz einzuhüllen. Und der Fuß sieht immer noch aus wie Fuß. Natürlich irgendwann, okay, da muss man nicht weiterreden, was dann alles passiert. Ja? Und ich will das tun, indem ich uns ganz provozierend das Evangelium zweimal predige. Wieso zweimal? Es gibt doch nur ein Evangelium. Ja, aber ich will die erste Version mit Fußpilz und die zweite Version ohne Fußpilz predigen. Und ihr dürft rauskriegen, welches ist das Evangelium, das ihr bisher gehört und geglaubt habt. Ich habe die zweite Version, jetzt habe ich natürlich schon die Pointe verraten, ich habe die zweite Version gehört, als ich über 20 Jahre Christ war und ich habe meinen Ohren nicht getraut, weil ich gesagt habe, es lag die ganze Zeit auf der Hand und ich habe es nicht erkannt. Wenn du das Evangelium gehört hast, und es hat dich nicht froh gemacht, dann war es nicht das Evangelium, weil es ist eine frohe Botschaft. Es ist eine Botschaft der Erlösung und der Befreiung. Friedrich Nietzsche, der bekannte Nihilist, hat mal gesagt, wenn die Christen wirklich einen Erlöser hätten, würden sie erlöster aussehen. Und das Problem dahinter, eines der Probleme dahinter ist, dass das Evangelium nicht als eine frohmachende und erlösende und befreiende Botschaft gepredigt und gelebt wird. Ja? Und wenn du nicht genau weißt, ob dich das Evangelium froh macht oder ob es dich in mehr Druck und Frust und irgendwas hineinpresst, was eigentlich deinem ganzen Wesen entgegensteht, dann ist das Potenzial da, dass sich in dieses Evangelium ein Fußpilz eingeschlichen hat. Nach außen sieht es aus wie Evangelium, aber dann wird es Zeit und da werde ich heute alles daran setzen, dass ich, wie sagt man da, das himmlische Desinfektionsmittel nehme, nennt sich auch Wasser des Lebens, und dann werde ich eure Füße mal kräftig durchspülen. Und damit wir das ein bisschen näher verstehen, werde ich mich zweier Stühle bedienen. Ja. Man kennt es auch, heißt das Evangelium mit Stühlen, das Klappstuhl-Evangelium. Damit es auch richtig klappt, ne? Und ich versuche, ich fühle mich manchmal nicht so als der Schauspieler und Dinge, gleichwertig rüberzubringen, wo ich bei der einen Seite echt nicht dahinter stehen kann. Das ist echt schwierig, aber ich versuche es. Ich versuche, beide Seiten sehr, sehr ernst rüberzubringen. Aber ihr werdet natürlich schon mitkriegen, in welche Richtung mein Herz schlägt. Ich habe keine Schauspielausbildung gemacht. Gut. Ladies and Gentlemen, das Evangelium in Klappstühlen. Tada. Oh. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er pflanzte einen Garten und aus dem Staub des Erdbodens erschuf er den Menschen. Adam. Ja. Und Gott schuf den Menschen mit dem Potenzial und der Herrlichkeit, mit Gott ganz eng in Beziehung zu sein. Dafür wurde der Mensch geschaffen. Das ist das tiefste Wesen, die tiefste Sehnsucht des Menschen. Ja? Und Gott und Adam und Eva, ich habe halt nur zwei Hände für zwei Stühle, ja? Die waren zusammen in einer ungestörten und ungetrübten Beziehung. Und das Einzige, was es gab, war, dass Gott sagte, hey Mensch, hier sind zwei Bäume im Paradies. Ja. Boah, habe ich viel in meiner Bibel drin. zwei Bäume im Paradies. Das ist der Baum des Lebens. Und das ist der Baum der Erkenntnis. Und Gott sagt sehr, sehr klar, iss nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Konsequenzen sind tödlich. Tödlich für die Beziehung von Gott zu Mensch, tödlich für deine Seele, die abgeschnitten wird von der Quelle des Lebens, von der Quelle der Freude, von der Quelle des Friedens, von der Quelle, die jeder Mensch braucht, um überhaupt leben zu können. Und er wird abgeschnitten aus der lebendigen Beziehung mit Gott? Das ist immer ohne Dings. Also, und du wirst den Tod erleben müssen. Und Gott geht dann mal kurz, ja, ist gerade nicht da. Und wir kennen die ganze Geschichte, ja. Eva geht zum Baum der Erkenntnis, da kommt die Schlange. Sollte Gott gesagt haben, ja. Und Eva sah, dass von dem Baum gut zu essen war und sie aß von der Frucht und gab auch ihrem Mann. Und Gott muss handeln. Sünde ist geschehen. Gott hat ganz klar Gut und Böse nebeneinander gestellt und hat ganz klar die Konsequenz ausgesprochen. Wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Und Gott, weil er heilig und gerecht ist und Sünde vor ihm nicht bestehen kann, zieht die Konsequenz ab davon und er schickt Adam und Eva aus dem Garten. Die Beziehung von Gott zu Mensch, von Mensch zu Gott zerbricht. Niemand in der ganzen Geschichte des Universums hat diese Trennung heftiger, existenzieller und elementarer erlebt und gespürt als Adam und Eva, weil sie kannten das davor und sie kannten das danach.
danach. Wir kennen nur das danach und allein das ist schon manchmal so überwältigend, dass wir mit diesem Schmerz nicht umgehen können, bis er eines Tages von Gott gestillt wird. Und was jetzt immer kommt, ist, weil dieser Schmerz in uns drin ist, wir Menschen, wir versuchen umzukehren. Und wir beginnen zu arbeiten. Oh, und wir arbeiten uns den Weg auf den heiligen Berg und dann kommt der letzte Stein und wir fallen doch wieder hin und es zerbricht. Und dann fällt uns ein neues religiöses System ein und dann versuchen wir es so. Und dann hat es doch wieder nicht geklappt. Und dann bauen wir den Tempel in Jerusalem. Und die Gegenwart Gottes fällt. Aber Mist, ich bin ein Germane vom Stamme der Sueben. Für mich hat's nicht gereicht. Du bist eine Frau, Entschuldigung, geht auch nur bis zum Vorhof. Und ins Allerheiligste kommt ein Priester einmal im Jahr. Und natürlich, Gott, der den Menschen geschaffen hat zur Beziehung mit sich selbst, ist nicht untätig, ebenfalls. Ja? Er beginnt, den Menschen nachzulaufen. Ja? Er versucht, Freundschaft zu schließen. Ja? Und er kommt auf so einen Typ zu, der schläft gerade, klopft an der Tür und sagt, hey Abe, ja, Abraham, wie wär's? Ich hab ein Land für dich, wo Milch und Honig fließen. Guck zum Himmel hoch. Ja, es ist gerade Nacht, schön blau. Ja, siehst du die Sterne? Die Zahl deiner Nachkommen wird mehr sein als der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Und was macht Abraham? Als erstes, als er aufwacht, erzählt die Quantität seiner Kinder. Ergebnis? Null. Und weil er eine pragmatische Ehefrau hat, sagt er, da war Gott da und hat gesagt, ich werde viele Nachkommen haben. Was soll ich tun? Die pragmatische Ehefrau schaut an sich herunter und sagt, meine Menopause ist vorbei. Naja, vielleicht bei dir klappt's noch. Hey, ich habe eine knackige junge Sklavin. Und Abraham geht und zeugt Ismael. Und die Geschichte und die Ergebnisse, an denen arbeiten wir bis heute. Es geht weiter. Das Volk Israel entwickelt sich fort und irgendwann sitzen sie da in Ägypten. Und Gott ist schlau. Der fädelt alles ein über den Nil und die Hebammenschifffrauen Pua und die Mutter und die Schwester und die kinderlose Pharaonentochter, sodass Mose die optimale Erziehung bekommt, um als exzellent ausgebildeter Stratege, Taktiker, Philosoph, Theologe der damaligen Zeit, als Prinz von Ägypten das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Ja, Gott schleicht sich an. Mose, wie wär's? Willst du dein Volk nicht aus der Sklaverei führen? Und was macht Mose als erstes? Er erschlägt den Ägypter und rennt in die Wüste. Das Volk Israel hat es dann irgendwie aus der Wüste geschafft. Und dann kommt die Zeit der Richter. Und da heißt es dann immer so wunderschön, das ist immer so eine Dreisatzaufgabe des Volkes Gottes. Und das Volk Israel vergaß den Herrn, seinen Gott. Und es folgte den Götzen nach, da kam irgendeine Plage oder ein anderes Volk über sie. Da gedachten die Israeliten an den Herrn, ihren Gott, der ihnen doch so viel Segen verheißen hatte. Da kehrten sie um. Und der Herr erlöste sie aus der Hand der Amalekiter und Moabiter und Peresiter und Kanaaniter und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Da fielen die Israeliten ab vom Herrn und vergaßen, was er ihnen Gutes getan hatte. Der nächste Versuch ist mit Königen, ja, und Gott schafft es wieder mit einigen wunderbaren Tricks, David als König zu etablieren. Und David hat eine schwache Stelle. Und ich habe die Geschichte extra nochmal durchgelesen. Die Bathseba hat nicht auf dem Dach gebadet. Das ist nicht richtig. David stand auf dem Dach in der Mitte der Nacht. Und Bathseba hielt ihre monatlichen rituellen Waschungen in einem speziell dafür vorgesehenen Badehaus für Frauen, zu dem kein einziger Mann Zugang oder Zublick hatte, außer dem, der das höchste Haus in ganz Israel hatte oder in ganz Jerusalem. Und ratet mal, wer das war. Das war König David. Ja? Und dann lässt er nachfragen, wer ist denn diese hübsche Frau, die da mitten in der Nacht, weil es ist dunkel, dann sieht mich niemand, völlig logisch, die da badet. Und sein Diener denkt sich, gute Güte, da kommt was auf uns zu. Wie könnten wir es gestalten, damit der Kerl mitkriegt, dass er wirklich kurz davor ist, einen Riesenbock zu schießen. Und er sagt, das ist die Ehefrau von Uriah, deinem Generalstabschef, die Tochter von Punkt, 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 ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, welchen Rang er hatte, aber er scheint ein bekannter Mann, sein Name steht, der Vater von Bathseba ist auch vermerkt, mit Namen, so nach dem Motto, David, hallo, kriegst du es mit, was kommt? Und er will es nicht und es heißt, er ließ sie zu sich holen und lag bei ihr. Hätte sie abgelehnt, hätte er sie wahrscheinlich umbringen lassen. Und ups, ein Kind entsteht. Wer hätte das gedacht? Ja? Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. David lässt ihren Ehemann umbringen und die Sache geht schief. Wieder und wieder werden alle Versuche Gottes, sich den Menschen zu nähern, von den Menschen effektiv und erfolgreich in den Sand gesetzt. Ja? Aber Gott ist schlau. Er hat Schlausein erfunden. Ja? Und Gott sagt, jetzt kommt die letzte Chance. Und zwar, ich schicke meinen eigenen Sohn in die Welt. Er, Jesus, ist wie ich, der Vater. Er wird zeigen, wie ich wirklich bin. Dann werden sie an mich glauben. Und Jesus kommt und er lebt ohne Sünde. In vollständiger Beziehung mit dem Vater. Und das Undenkbare geschieht. Die Heiligkeit und Reinheit, die Jesus ausstrahlt, ist für die Menschen unerträglich. Weder politisch noch theologisch. Und so ruft das Volk, kreuzige ihn. Und Jesus sagt, ja, ich gehe ans Kreuz. Ich werde die ganze Sünde der ganzen Welt auf mich nehmen, um Frieden zu schaffen. Und am Kreuz geht Jesus bis in die tiefsten Tiefen der Menschheit hinab. Dadurch, dass alle Sünde jetzt auf Jesus liegt und der Vater zu rein, zu heilig und zu gerecht ist, als dass Sünde in seiner Gegenwart bestehen könnte, wendet sich von Jesus ab. Jesus spürt den Schmerz wie Adam und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und stirbt. Aber wunderbarerweise, Jesus hatte ja gar nicht gesündigt. Und so weckte ihn Gott von den Toten auf etablierte ihn bei der Himmelfahrt als seinen Sohn, als den König der Könige, als den Herrn aller Herren. Und so lautet diese Version des Evangeliums: Sünde trennt dich von Gott. Und es ist deine Aufgabe, umzukehren und Buße zu tun. Kehr um, tu Buße, reinige dich vom Schlechten, reinigt eure Hände, ihr Sünder, und stärkt die wankenden Knie, dann wird euch Christus erleuchten. Komm zu Gott und hör auf zu sündigen. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Und dann, wenn das geschehen ist, wird die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt und du hast die Verheißung von ewigem Leben in der völligen Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Evangelium mit Fußpilz. Was? Dieses Evangelium habe ich seit 50 Jahren gehört, seitdem ich in meiner Kinderkirche war. Das ist die Botschaft. Was stimmt daran nicht? Ihr Lieben, merkt ihr, dass es in dieser Version des Evangeliums, die uns allen sehr vertraut ist, einen Knackpunkt gibt. Wann immer ich sündige, werde ich getrennt von Gott sein, weil Jesaja 59, Vers 1: Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu erretten, aber eure Sünde hat den Riss gemacht, sodass er nicht hört. Ja? Wann immer ich sündige, wird sich Gott von Sünde abwenden. Wann immer ich sündige, kann mich der Herr nicht segnen, weil der Herr kann Sünde nicht segnen. Und in dieser Version des Evangeliums, die uns allen sehr vertraut ist, ist das Element, das Zünglein an der Waage, bin ich. Oh, es liegt an mir, tue ich genug Buße, damit ja jede Sünde aus meinem Leben geschafft ist, damit sich ja Gott nicht abwenden muss. Und die Menschen stellen fest, diese Botschaft im ersten Moment klingt ganz gut, aber durch die Hintertür kommt der Fußpilz. Und der Fußpilz heißt, gute Güte, oh, gerade ist irgendwie kein Segen in meinem Leben. Oh, bestimmt habe ich irgendwie gesündigt. Was tue ich jetzt? Ich weiß gar nicht, wo habe ich gesündigt? Ah, hoffentlich kommt der Heilige Geist nicht, weil der wird mich bestimmt wieder von Sünde überführen. Oh wei, wenn ich jetzt Jesus begegne und ich habe unbekannte Sünde und ich schaue ihm ins Angesicht, so werde ich in meiner Sünde sterben. Und ihr Lieben, das ist keine gute Nachricht. Das ist eigentlich eine Aufforderung zur Selbsterlösung. Ich muss meine Sünde irgendwie ablegen, damit Gott doch noch mal gnädig ist mit mir. Ja? Jesus hat zwar alles gemacht, aber jetzt muss ich den Rest machen. Ihr Lieben, in der Seelsorge ist es das sicherste Rezept für mindestens einen geistlichen Burnout. Das ist keine gute Botschaft eigentlich. Ja, das ist... Hier ist Gott und hat schon ziemlich viel gemacht und den Rest musst du machen. Ich muss schaffen, dass ich selig werde, da würde ich mich auch fürchten und zittern. Ja? Und ihr Lieben, wenn ich in meine Bibel schaue, so vertraut mir diese erste Version ist, jetzt habe ich sie hinter mir, das ist nicht das Evangelium. Das ist eine arbeitmachende Botschaft. Das ist eine zur Selbsterlösung hinführende Botschaft. Das ist eine Arbeit, die bringt dich unter die Sklaverei des Gesetzes, weil Paulus schreibt, das Gesetz überführt von Sünde. Und jetzt muss ich weil ich das Gesetz kenne und sagen, okay, als Christ darf ich das nicht und dann darf ich das nicht und dann darf ich das nicht. Oh, ich habe noch in meiner 17. Generation jüdische Vorfahren. Das heißt, ich muss jetzt ein 17. aller jüdischen Gebote halten. Ich muss jetzt. Und ich will das eigentlich gar nicht. Und ich breche auseinander und die Leute sitzen dann bei mir oder meiner Frau oder unseren Seelsorgern im Gespräch und sagen, ich habe doch alles gemacht. Warum segnet mich Jesus nicht? Oder ich habe doch alles richtig gemacht. Warum war Jesus nicht da, als ich ihn gebraucht hätte? Und je nach Seelsorger kriegt man unter Umständen auch die Antwort, naja, da war bestimmt Sünde in deinem Leben und dann konnte ja Jesus gar nicht da sein, weil er musste sich ja von dir und deiner Sünde abwenden. Das ist nicht das Evangelium. Ihr Lieben, es mag zwar provozierend klingen, wenn das Evangelium wäre, dann würde ich lieber Muslim werden, da reicht es, wenn ich einmal nach Mekka pilgere und den schwarzen Stein küsse. Dann lieber das, als wie Sisyphos niemals zu wissen, komme ich am Ziel an. Kennt ihr Sisyphos? Okay, griechische Sagengestalten. Ja, weil dann bin ich in eine Arbeit, in einem Hamsterrad gefangen, aus dem es keinen Ausweg gibt und wo es Menschen unmöglich ist zu sein, weil ich bin nicht perfekt und ich werde niemals perfekt sein. Aber wie gut, dass es die wirklich frohe Botschaft gibt. Ja? Dass es die wirklich gute Botschaft gibt und wir müssen sie hören, damit jeder Rest von Fußpilz aus unserer Seele und aus unserem Geist fortgespült wird. Also wenn ihr heute Nacht von Stühlen in Schwarz-Weiß und Fuß und Pilzen träumt, wisst ihr warum. Und jetzt, haha. Und es beginnt wieder vorne. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er nahm den Staub des Erdbodens und formte Adam und Eva zur ewig gültigen Beziehung mit ihm. Er schuf uns Menschen, um ungestörte, ungetrübte, ungehinderte Beziehung von Herz zu Herz zu haben. Wie wunderbar. Und das Undenkbare geschieht, ihr wisst ja, was im Garten passiert. Adam und Eva essen von der Frucht, wenden sich ab. Und was tut Gott? Adam, wo bist du? Ja, ich bin da hinter diesem Busch. Hast du mich noch nicht gesehen?
Ho, ho, ho.
Ja? Und ja, so, sorry Gott, wir können gerade nicht rauskommen, wir sind nackt. Ha, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Ja, die Frau, die du mir aus der Rippe geschnitzt hast, die hat von dem Baum gegessen. Ja, und wir kennen diese ganzen Spiele, die da anfangen, er war's, sie war's. Wow, es lachen immer weniger, wenn ich den Scherz mache. Da war ein Scherz. Okay, wir wollen darauf nicht weiter eingehen. Ja. Und was geschieht? Adam und Eva gehen aus dem Garten und was tut Gott? Er schlachtet ein Lamm wahrscheinlich oder ein Schaf. Ein Tier steht da und er bekleidet sie, dass es ihnen nicht kalt wird. Und die Geschichte geht weiter. Adam und Eva haben Kinder, ein Kind. Ist immer noch ein Geheimnis, warum sie erst nach dem Sündenfall Kinder bekommen haben. Vielleicht ist es nicht wichtig, dass wir es wissen. Und Kain und Abel gehen zum Opfern. Und der erste Religionskrieg bricht aus. Und Kain überlegt sich, schmiedet als erster Sohn des ersten Vaters den Plan für den perfekten Bruder Mord. Und was tut Gott? Kain, was machst du?
Ach, ich schnitz da so ein Spieß und so, weil ich will so.
Und Gott sagt, Kain, die Sünde lauert vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Und Kain erschlägt seinen Bruder. Irgendwann bekommt er mit, weil natürlich die Menschen beginnen, mehr zu werden in diesem Moment. Oh, ich habe einen Menschen erschlagen. Wahrscheinlich werde auch jetzt ich erschlagen, weil ich jemand erschlagen hat. Und was tut Gott? Er geht Kain nach und macht Kain ein Zeichen auf die Stirn, dass Kain eben nicht wegen dieses Mordes zur Sühne gezogen, also auch erschlagen werden darf. Und natürlich, Kain geht fort und baut seine Zivilisation, die auf Brudermord und anderen Dingen fußt. Abraham sitzt mittlerweile mit seiner Sklavin, die sich die ganze Zeit mit seiner Frau streitet, in seinem Zelt. Ja? Und eigentlich liebt er Ismael. Er ist sein erstgeborener Sohn. Und der Streit eskaliert und Abraham muss Ismael samt Hagar aus dem Zelt werfen. Und was tut Gott? Er geht Ismael und Hagar nach und versorgt sie in der Wüste mit Wasser und macht Ismael zu einem großen Volk. Und nicht alle Entscheidungen, die dieses Volk trifft, hat Gott so für sie vorgesehen. Und was ist mit Abraham? Auch dem geht Gott nach und sagt, in einem Jahr werde ich wiederkommen und du wirst einen Sohn haben. Und Sarah lacht sich schief. Ich bin 90. Hey, und Abraham, also so jung ist er auch nicht mehr. Und was tut Gott? Ich komme in einem Jahr wieder und sie haben einen Sohn. Mose sitzt mittlerweile irgendwo desillusioniert in der arabischen Wüste, kurz vor Medina. Also Midian ist das Gebiet von Medina, also für die, die es noch nicht zusammengebracht haben. Und hütet irgendwelche Schäfchen und fragt sich, wie um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Ich hatte so einen guten Start. Das Leben war gut zu mir. Wie konnte ich es so verbocken? Und was tut Gott? Er kommt in einem wunderbar brennenden Dornbusch. Und sagt, weißt du, Mose, wir fangen auch noch ein zweites Mal an. Wie wär's, Mose, wenn du das Volk Israel aus der Gefangenschaft führst? Aber es lispele und es kann gar nicht so richtig reden. Und was tut Gott? Okay, here's the deal. Du hast doch einen exzellent redenden größeren Bruder, heißt Aaron. Den schicke ich dir mit. Und da sitzt David und das Kind ist tot, der Ehemann von Bathseba ist tot. Wahrscheinlich war es doch eine recht innenpolitische Krise und er sitzt da und fragt sich, was soll ich tun? Und Gott sagt, okay, du bist einsichtig. Wir starten und Bathseba bekommt einen zweiten Sohn und nennt ihn Salomo. Der baut den Tempel, wo die Herrlichkeit Gottes so stark fällt, dass es heißt, dass die Priester nicht mehr stehen und dienen konnten. Noch ein paar andere wunderbare Beispiele gefällig. Da ist eine Frau an einem Brunnen. Und ihr Lebensdurst ist so groß, dass sie sich an der erstbesten Quelle bedient hat. Und der erste Mann, den hat sie ausgesaugt und dann ging es nicht mehr. Und den zweiten auch und den dritten, den vierten, den fünften. Und jetzt lebt sie bei einem sechsten. Und was tut Gott? Kaum sind die Jünger weg, setzt sich Jesus zu der Frau in den Brunnen und sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, wird nie mehr Durst haben. Das ist das Wasser, nach dem du dich dein Leben lang gesehnt hast. Hier ist es. Da ist ein Mann, der sitzt oben auf einem Baum. Und was tut Gott? Er kommt und sagt, hey Zachäus, es wird Zeit, dass wir miteinander essen. Und Zachäus ergreift, jetzt ist mein Moment. Und sie gehen und sie essen miteinander und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ah, ich mag diese Beispiele. Ich könnte da sehr, sehr, sehr lange gerne weitermachen. Ja. Wieder und wieder geht Gott den Menschen nach. Und als es zum Schluss, zum Finale Furioso kommt, schickt er seinen Sohn. Und Jesus ist wie der Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sind nicht zu unterscheiden. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich widerspiegle das Wesen und Wirken des Vaters auf dieser Erde zu 100%. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist der Vater, nach dem sich jeder in seiner Vaterlosigkeit schon immer gesehnt hat. Und das Undenkbare geschieht. Das Volk ruft, kreuzigt ihn. Und Jesus lächelt und geht ans Kreuz. Jetzt brauche ich meine Bibel wieder. Zettel lassen wir mal alle liegen. Und tatsächlich ruft er jene Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Edge, der Vater hat Jesus nicht verlassen. Der Vater hatte Jesus niemals in der Vergangenheit verlassen. Der Vater verließ Jesus in diesem Moment nicht und der Vater wird Jesus auch niemals mehr wieder verlassen, weil er ihn noch nie verlassen hatte und sein Wesen wird sich nicht ändern. Und als ich das zum ersten Mal gepredigt habe, sprang jemand auf und sagte, stopp, wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann hat der Vater Jesus verlassen und ich sage, nein. Ja, aber da steht's doch. Und ihr Lieben, aus einem Satz, den man aus dem Zusammenhang gerissen hat in der Bibel, darfst du keine Lehre machen. Weil die Gefahr, dass es dann eine Lehre mit zwei E wird, ist bei 100%. Ja? Es gibt in der Bibel keinen Satz ohne Kontext. Und deswegen darf ich euch weiter vorlesen aus Psalm 22, der erste von den drei großen messianischen Psalmen. Psalm 22, Kreuzigung und Auferstehung. Psalm 23, die Gemeinde wird von Jesus versorgt und Psalm 24, Jesus kommt wieder, der wiederkommende König. Und wenn wir in Psalm 22 halt nicht beim Vers 1 stehen bleiben, warum? Weil der Psalm weitergeht und wir wissen alle, es ist nicht wichtig, was am Anfang der Story im Psalm passiert, weil wir kennen unseren David gut genug, sondern das Ende des Psalms ist das, worum es geht. Und David beginnt natürlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wirklich, wenn ich am Kreuz hängen würde, ich würde nicht weitermachen bis Vers 24, 25, 26, wo die Auflösung kommt von diesem, was viele Generationen von Christen gesagt haben, naja, also wenn schon Jesus von Gott getrennt war, ah ja, dann ist ja klar, dann bin ich in meiner Sünde genauso getrennt. Weil steht nicht in Habakuk 1, 13, deine Augen sind zu heilig und zu gerecht, um auf Sünde zu schauen? Und die Antwort ist nein, weil in Habakuk 1, 14 fragt der Prophet Gott, warum guckst du dann zu? Gott guckt sein ganzes Leben lang schon auf Sünde. Oder seit er halt Menschen geschaffen hat. Seit es Menschen gibt, schaut Jesus, schaut der Vater, schaut der Heilige Geist auf Sünde und sie sind nicht dran gestorben. Und wir auch nicht. Doch, wir sind dran gestorben, leider. Ja? Und Gott, und Jesus macht weiter und sagt in Vers 25, denn der Herr hat nicht verachtet und verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte der Herr. Wo war der Vater bei der Kreuzigung? Saß der oben auf Wolke 17 und hat zugeguckt und hat es fast nicht durchgehalten, wie ich bei der Passion Christi, bei der Passion Christi, weil es nicht zum Ansehen war, weil sein Sohn gekreuzigt worden ist. Nein, 2. Korinther 5, 18. Gott war wo? In Christus und versöhnte die Welt mit wem? Mit sich selber. Der Vater hing mit am Kreuz. Ja, und der Heilige Geist? Lukas 4, 18 sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir. Wann geht der Geist des Herrn für eine kurze Zeit wieder von Jesus? Nachdem er mit Jesus am Kreuz gehangen hat. Und Jesus sagt, jetzt ist der Moment, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das übrigens ist Psalm 31, und da steht erstaunlicherweise drin, ich dachte zwar in meiner Bestürzung, ich bin verworfen vor deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens erhört, als ich zu dir schrie. Johannes 17 steht fünfmal drin, Vater, ich in dir und du in mir, wir sind eins, wie sie alle eins, mach sie eins, wie wir eins sind. Fünfmal steht da, dass der Vater und der Sohn eins sind. Wenn der Sohn sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, dann ist der Vater schon vor dem Sohn am Kreuz gewesen. Ja? Und dann streiten sich die Leute drüber, dass in der Hütte im Film Vater, Sohn und Heiliger Geist Nägelmale haben. Kann doch gar nicht wahr sein. Doch, weil es ist die Wahrheit. Du kriegst doch nicht nur ein Drittel Gott in Jesus, ja, sondern du kriegst 100%. Und wisst ihr, was jetzt los ist? Was passiert, wenn du jetzt sündigst? Dann pass mal auf, weil jetzt ist Gott hinter dir her. Weil wisst ihr was? Als ich jung war, hieß es, wenn du sündigst, werden die Dämonen angezogen. Und wisst ihr, wer noch mehr angezogen wird von Sünde? Es ist Jesus. Denn er wird hinter dir her sein, um dich zurückzulieben in dein originales Design. Sünde, das Problem von Sünde ist, dass es das zerstört, zu was dich Gott überhaupt geschaffen hat. Es zerstört deine Identität als Kind Gottes. Es zerstört die Beziehungen, zu denen du geschaffen bist, die Beziehungen zu Gott, die Beziehungen zu Menschen, die Beziehungen zu dir. Und Gott wird dich nicht in Sünde lassen. Du kannst sündigen, so viel du willst. Sei dir sicher, Gott ist dir auf den Fersen und er wird dich kriegen. Und er ist schneller als alle Dämonen. Und du kannst versuchen, wegzugehen, und Gott wird hinter dir her sein. Und du kannst es nochmal versuchen. Und Gott wird hinter dir her sein, weil er sagt, das bist nicht du. Dafür bist du nicht geschaffen. Das ist nicht deine wahre Identität. Lass mich dich wieder zu dem machen, wozu du geschaffen und berufen und bestimmt bist, in die tiefste und innigste Gemeinschaft mit mir. Und was muss ich jetzt noch machen? Lass es mich so ausdrücken, da Gott ja eh die ganze Zeit hinter dir her ist. Bleib doch einfach stehen und kehr um. Dann wird sich euer Blick wieder treffen. Und für die Freunde der biblischen, des griechischen biblischen Griechisch, Umkehr in diesem Fall heißt Buße, Metanoia. Ich kehre um, ich denke um, ich bleibe stehen. Du musst dich an der Stelle noch nicht mal mehr von den Schweinen aufmachen, um zu deinem Vater zu gehen, weil du warst lange genug weg, dass er es schon bis zu den Schweinen geschafft hat. Du musst nur noch anhalten und aufhören wegzurennen. Weil das, was Jesus für uns an Gnade, an Erlösung, an Freiheit am Kreuz erworben hat, es steht für jeden Menschen zu jeder Zeit zur Verfügung. Und die Frage ist nicht, ob Gnade da ist. Die Frage ist nicht, ob Vergebung, ob Erlösung, ob Heilung da ist. Es ist nur noch die Frage, sagst du ja? Ja, und empfängst es. So einfach. Ja, muss ich denn jetzt gar nichts mehr machen? Ich sage dir, du wirst noch viel mehr machen, weil du auf einmal diese ganzen Reserven frei hast, mit denen du davor immer weggerannt bist. Weil du gedacht hast, ich muss mich jetzt ja erst heiligen, bevor ich ins Allerheiligste komme. Was für ein Stress. Ich muss ja erst Buße tun, bevor ich Abendmahl nehme. Ah, so ein Quatsch. Entschuldigung. Ja, wenn du gesündigt hast, brauchst du Abendmahl, weil da ist das Blut Christi drin, das dich reinigt von aller Schuld. 1. Johannes 1,7. Oder 4,7, 1,7. Sein Blut reinigt uns von aller Schuld. Wenn du gesündigt hast, brauchst du Abendmahl und musst nicht erst irgendein Gebet sprechen, dass du ja heilig genug bist, um den Kelch und den Leib zu erfassen. Ja? Und natürlich, es ist nicht dein Job, dich am Abendmahlswein zu betrinken und am Brot voll zu fressen, weil das ist das, was in Korinth abging, dass Paulus so strikte Sachen erlassen hat. Ja? Du hast auf einmal die ganze Kraft frei, dass du nicht mehr in diesen dauernden Gedankenkreisen sein musst. Oh, habe ich vielleicht heute wieder gesündigt? Habe ich vergessen, das eine richtige Gebet zu sprechen? Und jetzt kriegt mich der Feind? Ja, ich erinnere mich, als unsere Tochter geboren wurde, hatte sie eine Phase, da hat sie maximal 30 Minuten am Stück geschlafen. Das ist echt anstrengend, vor allem für die Eltern. Und ich bin rum und habe gefragt, was kann ich tun? Und dann sagte der eine, du musst gebieten. Und der zweite sagte, du musst beten, dass auch die Bodenplatte deines Hauses unter deiner Wohnung dämonendicht ist. Und hat sie nicht geschlafen? Dann hat er gefragt, ja, hast du auch die Fenster und Türen mit dem Blut Christi bestrichen? Ich habe gedacht, was muss ich denn noch alles tun? Und irgendwann war ich so frustriert, ich habe gesagt, steckt euch doch eure guten Ratschläge. Ich war auch übermüdet, ja. Und wisst ihr was? Irgendwann, als ich durch war, habe ich gedacht, das Schreien meines Kindes hat mich eigentlich zu einem besseren Vater gemacht. Nicht, weil ich das richtige Gebet gesprochen habe, wie eine magische Formel, und dann hat es funktioniert und ich gerade noch so geschafft. Sondern weil ich gesagt habe, Gott liebt mich, wenn mein Kind schreit. Ich liebe mein Kind, wenn mein Kind schreit. Willkommen im Reich Gottes, wo wir einander an der Liebe erkennen und nicht an zahlreichen Waschungs- und Reinigungsvorschriften, geistlich oder physisch, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Wow! Ich wusste nicht, dass es so einfach ist. Und was du dir auch sicher sein kannst, ist, nicht nur, wenn du gesündigt hast, wird Gott hinter dir her sein. Und das Zweite ist, Gott hat dich nie verlassen. Er war immer da. Ja, es kann sein, dass es Momente gibt, wo du das nicht wahrgenommen hast, weil die äußeren Umstände so schmerzhaft und so überwältigend waren. Aber es gibt keinen Moment deiner Geschichte, in dem Gott nicht da war. Es gibt keinen Moment der Geschichte, wo Gott nicht da sein, da ist. Und es wird niemals mehr einen Moment geben, in dem Gott nicht da sein wird. Es ist nur die Frage, nehmen wir ihn wahr. Und als ich da stand damals und auf einmal machte es Klick und ich sagte, gute Güte, ist das eine gute Botschaft? Wie kann jemand diese Botschaft nicht hören wollen? Gott ist da, er ist gut und er liebt dich. Er hat für alle Probleme schon eine Antwort, er hat mit der Sünde schon abgerechnet. Und du bist niemals allein. Du warst nie allein, du bist nicht allein und du wirst nie allein sein. Du kannst es noch probieren und hiermit komme ich zu einem kleinen Ende. David hat es erahnt und fragt sich irgendwann im Psalm 139, was wäre, nähme ich Flügel der Morgenröte und flöge bis ans äußerste Meer. Siehe, so bist du auch da. Spreche ich, Finsternis statt Licht soll mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein. Was wäre dann? Ist es gerade dunkel um dich? Dann ist der Satz für dich. Siehe, so bist du auch da und deine Finsternis und die Finsternis leuchtet wie der hellste Tag. Gibt es noch eine Steigerung? Okay. Führe ich gen Himmel? Ha! Okay, Mist, da ist er ja auch. So bist du da. Und David hört nicht auf und sagt, bettete ich mich bei den Toten. Ich zitiere, siehe, so bist du auch da. Du hast keine Chance mehr, Gott zu entkommen. Wie wunderbar. Und du wirst ihm nicht entkommen. Das ist das Evangelium ohne Fußpilz, ihr Lieben. Das ist die gute Botschaft. Gott ist für dich und er wird nicht aufhören, hinter dir her zu sein. Wow. Was machen wir jetzt damit? Vielleicht, weiß nicht, ist ein guter Moment, so die Hälfte der Band möge auf die Bühne kommen. Was machen wir damit? Ich war fast 40, bis ich das erste Mal dieses Evangelium gehört habe und gemerkt habe, das, was ich die letzten 30 Jahre geglaubt habe, ist besser, als ich, was ich bisher gedacht habe. Und deswegen würden wir gern würde ich euch gern aufrufen, vielleicht kann das Gebetsteam auch schon mal nach vorne kommen. Wenn du jemand bist, der heute zum ersten Mal gehört hat, du warst nie allein, du bist nicht allein und du wirst nie allein sein, dann komm doch vor und lass dich segnen und für dich beten, damit diese Wahrheit zu einer Fundamentsäule deines Lebens wird, weil du brauchst es. Du wirst nicht allein durchkommen. Du wirst nicht allein durchkommen durchs Leben, wenn du dieses Gefühl in dir trägst oder dieses Fußpilz-Ding, dass Gott sich von dir abwendet, wenn du sündigst. Wenn du bisher irgendwo warst und alles, was du gehört hast, war, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern und pass mal richtig auf, dass du nicht aus der Gnade fällst, ja? Oder wenn du eine Frau bist, hast du noch im Kopf, oh, nur durchs Kindergebären wird die Frau selig werden. Ja? Dann hast du nicht das Evangelium gehört. Dann komm und lass dich segnen, damit das wirkliche Evangelium, die gute Botschaft, wieder richtig reinkommt. Und wenn du sagst, gute Güte, was habe ich bisher über Gott geglaubt? Ich merke zum ersten Mal im Leben, Gott ist noch besser, als ich gedacht habe. Dann komm und lass für dich beten, dass du noch mehr Gutes von und für Gott entdeckst. Gebetsteam, wo seid ihr? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, aufgestellt. Gut. Ich bete und dann fließen wir mal rein und schauen, wie es weitergeht. Jesus, wir ehren dich für die gute Botschaft. Jesus, und die gute Botschaft ist so wunderbar. Und es ist wirklich, lieblich sind die Füße dessen, der diese gute Botschaft bringt. Und wir sind alle berufen, diese gute Botschaft zu bringen. Und Jesus, wir wollen nochmal hineintreten in dein Evangelium, dass du am Kreuz alles vollendet hast und das Problem der Sünde ist erledigt. Dass wir wieder in Beziehung mit dir stehen, Jesus, wir ehren dich dafür. Wir danken dir, dass du für uns bist und dass Sünde uns nicht mehr von dir trennt, sondern vielmehr dich dazu bringt, dass du noch mehr hinter uns her bist. Und Jesus, so viel an uns liegt, wir bleiben stehen und sagen, wir geben auf. Wir lassen uns von dir finden. Wir sind bereit, gefunden zu werden. Jesus, wenn wir uns fühlen wie die Verlorenen und alle anderen sind irgendwie schon gefunden, Jesus, du bist der, der das eine Verlorene findet, sucht und findet. Danke, Jesus. Jesus, ich bete, wo überall dieses, was als Evangelium verkauft wird und es ist doch nicht das Ganze. Und es bringt uns unter Druck, es stürzt uns in Frustration, in Scheitern, es brennt uns aus, weil wir uns nicht selber erlösen können und auch gar nicht sollen. Es liegt nicht in unserem Wesen. Jesus, was immer dieses nicht gute Evangelium an Spuren, an Geist, Seele und Leib in unserem Leben hinterlassen haben, Jesus, da spreche ich hinein, komm du und wasch du uns durch dein Wasser des Lebens, durch dein Öl der Heilung. Verbinde du unsere Wunden, gießt du diesen Wein der Heilung hinein, wie beim barmherzigen Samariter, sodass wir wieder gefüllt werden mit Wort und mit Geist. Und dass der Buchstabe uns nicht mehr tötet, sondern der Geist lebendig macht. Danke, Jesus. Du bist so gut. Danke, Jesus.